Melanie Amann schrieb: Angst für Deutschland, die Wahrheit über die AfD, wo sie herkommt, wer sie führt, wohin sie steuert. Die Spiegelredakteurin Melanie Amann kennt die AfD wie keine andere publizistische Beobachterin. Mit Angst für Deutschland legt sie die erste umfassende Darstellung dieser jüngsten deutschen Volkspartei vor, ordnet sie historisch ein in die Liste bundesdeutscher Rechtsparteien und die gegenwärtigen europäischen Parteien am rechten Rand. Aus der Einleitung. Die AfD gab es schon, ehe sie formal gegründet wurde. Sie war nicht physisch greifbar, sondern ein Gedanke, ein Gefühl in den Köpfen vieler Deutscher. Es war das Unbehagen, dass im Land etwas schiefläuft, dass die Ausländer sich nicht integrieren wollen und die Deutschen fremde Lasten tragen müssen, dass die Staatsgewalt schwächelt, die Schulen und Universitäten verkommen, die Mehrheitsgesellschaft von schrillen Minderheiten dominiert wird und die Politiker sich auf die falschen Probleme konzentrieren. Am 14. April 2013 hatte die AfD ihren Gründungsparteitag. Amann war im Spiegel-Hauptbüro für die AfD zuständig. Sie schreibt: In der Gründungsphase der AfD ging ich davon aus, sie werde schnell wieder verschwinden. Ich unterschätzte die Stärke der Stimmung, die diese Partei trug, und die Beharrlichkeit ihrer Organisatoren. Die junge AfD lehnte ich instinktiv als rechte Kraft ab, drosch manchmal hart auf sie ein. Dabei schlummerten die radikalen Kräfte in der Partei damals noch und sie vertrat inhaltlich wenig anderes als die alte CDU. Auch das Comeback der AfD nach ihrer Spaltung sah ich nicht kommen. Die Flüchtlingskrise war wohl auch nicht vorhersehbar. Dafür aber die Entschlossenheit der neuen AfD-Spitze, die deutsche Angst vor den Fremden anzuzapfen. Die Suche nach den Ursprüngen der AfD führt zu dem tiefen Unbehagen im Vor-AfD-Milieu. Dieses Gefühl war Scham und Tabu besetzt. Wenige wagten, es in Worte zu kleiden, bis es irgendwann durch einer tat. Thilo Sarrazin. Er vermittelte den Deutschen die Sicherheit, mit ihren Ansichten keine Angsthasen oder Rassisten zu sein, sondern völlig berechtigte Sorgen auszusprechen. Der Erfolg von Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« war ein Vorbote der AfD. Der Autor war ein Wegbereiter der Partei, und seine Methode, Ängste als gesunden Menschenverstand zu rationalisieren, ist bis heute auch die Methode der AfD. Dieses Thema wird in Teil 1 des Buches bearbeitet. Amann schreibt weiter. AfD-Anführer der ersten Stunde wie Gauland oder von Storch verkörpern in besonderem Maße die Wurzeln der Partei. Denn nicht nur Angst und Enttäuschung, auch ein übersteigerter Nationalismus und Liberalismus sind aus meiner Sicht die wohl wichtigsten Strömungen, aus denen sich die AfD speist. Ehe ich diese Wurzeln identifiziert hatte, war die Partei mir lange ein Rätsel. Für welches Milieu stand sie nur? Wer wählte sie und warum? Auf AfD-Veranstaltungen traf man Professoren und Hausfrauen, erfolgreiche Unternehmer und Leute, die für ihre Arbeit keine Anzüge oder Blusen brauchten. Die AfD ist eine echte Volkspartei, gerade weil sie sich aus den genannten Gefühlen speist, aus Angst und Enttäuschung, Patriotismus und Freiheitsdrang, überwindet die Partei alle sozialen Gruppen und politischen Lager. Und weiter. Nicht alle Ängste im AfD-Milieu sind irrational und ein neoliberales oder patriotisches Weltbild allein macht noch niemanden zum Extremisten. Es sind die Auswüchse dieser Gefühle und Anschauungen, die die AfD aus meiner Sicht zu einer Gefahr machen. Aus Angst und Enttäuschung erwächst der irrationale Drang, missliebige Zustände handstreichartig vom Tisch zu wischen, den Euro abzuschaffen, die Kanzlerin einzusperren oder unverzüglich aus der NATO auszutreten. Aus Angst und Enttäuschung wachsen auch der Hass und die Wut, die viele AfD-Anhänger für Argumente oder Kompromisse unzugänglich machen. Aus vielen Gesprächen mit AfD-Mitgliedern weiß ich allerdings, dass sie es gerade umgekehrt sehen. Sie halten nicht sich selbst und ihre Weltsicht für irrational und gefährlich, sondern die vermeintlich ignorante Haltung der Regierung und der Medien. In seiner vulgären Form bedeutet der Liberalismus der AfD aber eben auch Beleidigungen, Hetze und antisemitische Verschwörungstheorien als Meinungsfreiheit hochzustilisieren. Es bedeutet, grenzenlose Toleranz für die eigene Intoleranz einzufordern. Die für die Gesellschaft gefährlichste Strömung aber ist der ausgeprägte Nationalismus der AfD. Seit ihrer Gründung trieb die Mitglieder der an sich legitime Wunsch um, dass deutsche Politiker gefälligst deutsche Interessen vertreten mögen, dass der deutsche Staat stark sein und dies nach innen wie nach außen auch zeigen solle. Problematisch an dieser Haltung sind ebenfalls ihre Auswüchse. Die AfD und ihre rechten Vordenker befeuern damit nicht nur die Debatte um deutsche Interessen, sondern auch die, wer eigentlich deutsch sein soll. Dieser Streit wurde in der Vergangenheit auch ohne die AfD geführt, als es etwa um die deutsche Leitkultur ging. Doch AfD-Funktionäre ziehen nun neue, unsichtbare Grenzen ein, die das Grundgesetz nicht kennt. Ammann betont, wie günstig die Ausgangslage für die Populisten war, durch Krisen und Krisenstimmung, die sich glaubwürdig mit den eigenen Kernbotschaften verbinden ließen. Aber Angstthemen wie die innere Sicherheit oder die Kriminalität von Flüchtlingen dürfen der AfD nicht einfach überlassen werden. Gleiches gilt für soziale Themen, bei denen der AfD gelungen ist, sich als vermeintliche Partei des kleinen Mannes zu gerieren, auch wenn dies mit der wahren Haltung vieler Funktionäre wenig zu tun hat. Diesen Absatz aus Teil 1 wollen wir nicht unterschlagen. Viele AfD-Politiker scheinen ihre Raffinerie gar nicht mehr nutzen zu wollen. Sie gehen lieber mit ihren Eimern direkt an die Quelle, schöpfen den Rohstoff ab, machen sich die Hände schmutzig. Beatrix von Storch schreibt auf Facebook, es sei richtig, notfalls an der Grenze auf Flüchtlingsfrauen mit Kindern zu schießen. Alexander Gauland fordert wie Donald Trump einen Einreisestopp für Muslime. Und Björn Höcke beschwört 1000 Jahre Deutschland und warnt, der Flüchtlingsstrom würde zu einem kulturellen Völkermord am deutschen Volk führen. In Teil 2 geht es um die Wurzeln der AfD. Beispiele sind Michael Hendorf mit Enttäuschung, Beatrix von Storch mit Liberalismus und Alexander Gauland mit Nationalismus. Ein kleiner Auszug. Auch das AfD-Programm verdeutlicht, wie schwer es der Partei fällt, das aus ihrer Sicht eigene der deutschen Nation auf den Punkt zu bringen. Jürgen Kaube, Herausgeber der FAZ, fasst das Ergebnis ironisch zusammen. Wenn von dem erhaltenswerten Deutschland gesprochen wird, sind tempooffene Autobahnen, Atommüllendlager und die Abschaffung des Naturschutzes inbegriffen. Gefährdet wird die Heimat offenbar vor allem von Einwanderern, Gewerbesteuern, englischsprachigen Studiengängern und Windrädern. Überall in ihrem Programm will die AfD schützen, bewahren, einhegen. Nur was und für wen? In Teil 3 geht es um die Radikalisierung und wie die AfD wurde, was sie ist. Da wird der Ökonom Bernd Lucke genannt. Es geht um die Lager der AfD, um Karrieristen, Idealisten und um die Satzung. In Teil 4 geht es um die Macher der AfD. Im fünften Teil heißt es, warum die AfD erfolgreich ist. Das Buch erklärt, wie die AfD so schnell so erfolgreich werden konnte, welche Stimmungen und Strömungen sie in der deutschen Gesellschaft trägt und warum alle Abwehrstrategien der etablierten Parteien gescheitert sind. Amann eröffnet einen Blick hinter die Kulissen der AfD und analysiert, welche Figuren innerhalb der Partei wirklich das Sagen haben und was wir in den nächsten Jahren zu erwarten haben. In Teil 6 geht es um den Umgang mit der AfD. Hier heißt es, die AfD hat das politische Spielfeld in Deutschland verändert und neue Regeln eingeführt. Wäre der Wettstreit um die Wähler ein Fußballspiel, würden die AfD-Spieler mit 2 Torwarten und 5 Bällen anrücken und ihre Schüsse gelegentlich von der Tribüne aus platzieren. Am wichtigsten ist aber, die AfD hat das Spielfeld vergrößert. Sie hat Wähler erreicht, die andere Parteien vernachlässigt oder gar gezielt asymmetrisch demobilisiert haben, eigentlich auch keine zulässige Spielstrategie. Für die Mobilisierung hat die AfD freilich noch schmutzigere Tricks genutzt, die kein seriöses Team nachmachen sollte. Doch jammern gilt nicht. Auch wenn das Feld jetzt um ein Drittel größer ist, es ist noch immer nicht so groß, wie es in einer Demokratie sein könnte. Mit der AfD erfolgreich umzugehen, bedeutet, das neue Spielfeld als das aktuell Gegebene zu betrachten, die Strategien der Partei zu verstehen, ohne selbst die Regeln zu brechen. Die Autorin zeigt auch Bruchlinien auf. Das sind nicht nur persönliche Konflikte. Wie lassen sich die völlig konträren Weltbilder von Liberalen wie Jörg Meuthen und Nationalisten wie Gauland vereinen? Ein Auszug. Die Autorin Melanie Amann empfiehlt: Deshalb darf es sich niemand, der die AfD konfrontieren will, allzu bequem machen. Das bedeutet in der Praxis als erstes, sich nicht wegzuducken, sondern den Streit mit den Rechtspopulisten zu suchen und auch auszuhalten. Wer der AfD Intoleranz vorwirft, muss Vertreter dieser Partei auch in Diskussionsrunden tolerieren. Eine Partei, die Ende 2017 in 13 Parlamenten sitzen wird, verschwindet nicht, nur weil niemand ihr eine Bühne bietet. Und weiter. Die Podien von rechten Protagonisten sauber zu halten, ist auch kein Sieg der Meinungsfreiheit, sondern nur das Totschweigen einer Meinung, die sich stattdessen unwidersprochen über andere Kanäle ausbreiten kann, zum Beispiel vor tausenden Pegida-Demonstranten oder im Internet. Die Autorin zeigt auch Bruchlinien auf. Das sind nicht nur persönliche Konflikte. Wie lassen sich die völlig konträren Weltbilder von Liberalen wie Jörg Meuthen und Nationalisten wie Gauland vereinen? Ein Auszug. Die Bruchlinien der Partei setzen sich auf internationaler Ebene fort, im Verhältnis zu Russland, zur NATO, zum Front National oder auch zur Europäischen Union. Keine 2 AfD-Bundesvorstände, keine 2 EU-Abgeordneten der Partei sind sich auf diesen Feldern einig. Es fragt sich ohnehin, wie die nationalistisch geprägte AfD sich auf Dauer in eine internationale der Rechtsparteien einreihen will. Wie wollen Regierungschefs von AfD, Front National oder FPÖ verlässliche Bündnisse schließen, wo ihnen doch die Interessen der eigenen Nation über alles gehen. Zum Kapitel Kopf gegen Herz nur ein kleiner Absatz. Eine Erkenntnis der Landtagswahlen 2016 ist, dass viele AfD-Wähler keine Ahnung haben, wofür die Partei steht und wer sie vertritt. Die AfD wirkt wie der biblische brennende Dornbusch, aus dem es ruft: Ich bin, der ich bin. Die AfD wird gewählt, weil sie die AfD ist. Was die AfD ist, entscheidet jeder Wähler für sich. Die Partei ist ein Resonanzraum für Gefühle und eine Projektionsfläche für Hoffnungen. Springen wir zu Teil 7. Wie geht es weiter mit der AfD? Dazu Ammann. Aussagen über die Zukunft einer so jungen und volatilen Partei sind zwangsläufig unsicher. Aber es ist nahezu ausgeschlossen, dass die AfD in den nächsten 10 Jahren untergeht. Ihre Mandatsträger werden bis zum Jahresende 2017 voraussichtlich in 13 Landesparlamenten und im Bundestag sitzen. Der AfD sind damit millionenschwere Einnahmen aus der staatlichen Parteienfinanzierung über das Jahr 2022 hinaus sicher. Auf allen Ebenen der AfD wird es zwar Ausschlussverfahren, Rücktritte, Skandale und vielleicht Abspaltungen geben. Zur Frage, ob die AfD ihre Protestwähler wieder verlieren wird, schreibt Ammann: Der AfD droht auf die Dauer das Schicksal jeder populistischen Bewegung, nämlich, dass ihre Protestwähler sich neue Trommler suchen. Langfristig, wenn die AfD den Zauber des Neuen verloren hat, dürfte sie sich bundesweit um 10% einpendeln, mit regionalen Hochburgen, vor allem in Ostdeutschland. Besonders im bürgerlichen Lager könnte der strafende Impuls der Wähler besonders schnell erlahmen, etwa wenn der AfD-Erfolg noch mehr rot-rot-grüne Bündnisse hervorbringen sollte. Auch dürfte die CDU in der Ära nach Angela Merkel eine konservative Wende vollziehen, die für AfD-Fans wieder glaubwürdig und damit attraktiv sein könnte. Es folgen noch Auslassungen über zukünftige Führungsfiguren und Radikalisierung der AfD sowie die Frage, ob sie langfristig Koalitionspartner der CDU werden könne. Dann wird noch die Frage aufgegriffen, woran könnte die AfD scheitern? Insgesamt sind die Beispiele nicht vielversprechend. Aber hier ein Auszug. Der negative Gefühlskern der AfD könnte auch noch aus ganz anderer Richtung gegen sie wirken. Was geschieht, wenn sich rechte Gewalttäter eines Tages auf die Reden eines Alexander Gauland, André Poggenburg oder Björn Höcke berufen? Die AfD distanziert sich ausdrücklich von Gewalt. Aber was, wenn die Gewalttäter sich nicht von ihr distanzieren, sondern sie als Inspiration nennen? Schon die Frage, ob auch AfD-Leute in den wütenden Mob standen, der Anfang 2016 im sächsischen Klausnitz einen Flüchtlingsbus begrüßte, brachte Frau Petri in Bedrängnis. Zum Thema Gefahren durch die AfD noch ein Absatz. Die Begeisterung, die die AfD in vielen Bürgern geweckt hat, hat ihr Gegenstück in einer absehbaren Enttäuschung. Die beginnt bereits bei den Funktionären der Partei. Viele AfD-Leute wenden sich verbittert ab, weil sie im Postengeschacher und den Intrigen ihrer Kollegen erkennen, dass ihre Partei so ist wie alle anderen, wenn nicht schlimmer. Die Enttäuschung reicht potenziell aber noch viel weiter. AfD-Abgeordnete berichten mitunter amüsiert, dass manche Wähler sie schon nach kurzer Zeit ungeduldig angerufen hätten. Wann gehe es denn endlich los? Wo bleibe der Wechsel, den man herbeiwählen wollte? Die AfD wird sehr lange nichts für diese Wähler ändern können. Und in dem Moment, in dem diese das begreifen, werden sie bestenfalls nur wieder zu Nichtwählern. Den schlimmsten Fall will man sich nicht ausmalen. Denn die AfD hat diesen Bürgern eingetrichtert, dass auch eine demokratisch legitimierte Regierung keine falschen, sprich unpopulären Entscheidungen treffen darf. Gegen solche Entscheidungen soll nicht nur Protest erlaubt sein, sondern Widerstand. Schon jetzt vergleichen AfD-Aktivisten sich mit Widerstandskämpfern gegen das NSD- und DDR-Regime. Und dieser unerträgliche Vergleich wird der Partei auch in Zukunft nicht auszutreiben sein. Zwar predigt die AfD gewaltlosen Widerstand, aber ihre Vordenker erklären Gewalt gegen Sachen längst als legitim. Hier eine Straßenblockade, dort eine gekappte Stromleitung zum Flüchtlingsheim. In Heidenau richtet sich der Widerstand schon gegen Personen und in Bautzen haben Bürger erst den Bundespräsidenten bedrängt und später Asylbewerber durch die Stadt gejagt. Mit der Zeit dürfte der von der AfD geweckte Widerstandsgeist von selbst robuster werden, ohne dass die Partei ihn aktiv befeuern müsste. Das Fundament ist gelegt. Wichtig die Aussage. Die wichtigste Aufgabe im Wahljahr wird sein, die AfD wieder in die Grenzen des demokratischen Systems zu zwingen. Im Interesse aller, wir haben es in der Hand, darüber zu entscheiden, welche Wege Deutschland einschlagen soll und welche Politiker an der Spitze dieses Landes stehen sollen. Angst für Deutschland von Melanie Amann ist vor allem auch für Journalisten bestes Material. Das Buch erschien bei Drömer.